Es ist schön, mal wieder hier in Heilbronn zu sein. Ich grüße uns ganz herzlich in Jesu Namen. Bleibe nur treu, bleib treu, es lohnt sich für dich. So haben wir es gesungen. Und wenn ich dieses Lied singe, dann sehe ich immer noch die Schwester Böttcher vor mir. Ich war damals vielleicht 17, 18 Jahre alt, als ich in ihrem Chor mitsingen durfte. Schon lange ist es her. Damals habe ich nie gedacht, dass Gott mein Leben so wunderbar führen würde, wie er es geführt hat. Als ich damals knapp 20 Jahre zur Bibelschule ging, da haben die Geschwister, die Menschen in der Welt schon viel mehr, aber die Geschwister auch in der Gemeinde gedacht, was will der auf der Bibelschule? Ich war ein schüchterner Junge vom Lande und habe kaum ein Wort gesprochen. Was will der auf der Bibelschule? Und seitdem stehe ich im Dienste Gottes jetzt über 50 Jahre. Gott hat mich geführt, Gott hat gesegnet. Wunderbar, dem Herrn zu vertrauen. Ihm alleine sei die Ehre. Es ist nicht in mir, was es verdient hätte. Es ist alleine Gnade Gottes. Ja, es ist schon lange her, dass wir, meine Frau und ich, hier in Heilbronn waren. Nicht 9 Jahre, aber 8 Jahre. 8 Jahre sind seitdem vergangen. Wir waren damals auf dem Weg nach Kanada, nach Edmonton, um dort eine Gemeindearbeit, die deutsche Gemeinde dort zu übernehmen. Wir haben damals gedacht, dass wir 3 Jahre wären, die Arbeit dort, und es ist fast 7 Jahre geworden. Dort haben wir noch meinen 70. Geburtstag gefeiert zum Abschluss, und dann habe ich gesagt, mit 50 Jahren wäre es Zeit für mich in den Ruhestand zu treten. Die Geschwister wollten uns dann aber nicht loslassen, sodass wir noch ein Vierteljahr drauf gesetzt haben und dort noch waren, und ich bin immer noch nicht im Ruhestand. Als wir jetzt dort Abschied nehmen wollten, dann wollten die Geschwister, die Gemeinde aus Kalifornien hat uns gerufen, wir sollten zu ihnen kommen, aber dann hat sich das doch nicht ergeben. Aber dann waren wir hier in Deutschland, und dann die Gemeinde, der wir von 87 bis 94 dienten, in Erkelenz, die hatten keinen Prediger und die riefen uns, kommt. Wir hatten keine Wohnung, wir hatten keine Möbel. Wir waren hier und dort bei den Kindern, und dann waren wir sehr froh, wieder irgendwo zu Hause zu sein. Und so dienen wir jetzt noch der Gemeinde dort. Sind sehr dankbar, dass Gott hilft, dass Gott segnet, dass Menschen hinzukommen. Wir haben uns sehr gefreut, auch für die Schwester heute Morgen, die ihr Herz dem Herrn Jesus geschenkt hat. Und es ist so wunderbar zu wissen, dass er, nicht wir, nicht ich, der Herr gibt uns das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und daran wollen wir uns immer wieder festhalten. Es werden Stunden kommen in unserem Leben, wo uns der Teufel dieses Recht nehmen will, wo uns sagt, du hast kein Recht darauf, dich Kind Gottes zu nennen. Sieh doch, wie schwach du bist und wo du wieder hineingefallen bist. Wir haben das Recht nicht aufgrund unserer Leistungen, wir haben das Recht nicht aufgrund unserer Frömmigkeit. Wir haben das Recht, weil der Herr es uns gibt. Und das wollen wir uns auch vom Teufel nicht nehmen lassen. Das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Und wir sollten sehr dankbar dafür sein und sehr froh. Ja, es hat sich vieles verändert, auch hier in Heilbronn. Nicht schön, ich darf euch gratulieren zu diesem schönen Haus und diesem Saal. Gott hat auch hier geholfen, und ich bin sicher, er wird auch weiterhelfen. Es ist ja sein Werk, an dem wir stehen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, singen wir in einem Lied. Und Jesus hat gesagt, ich will bauen meine Gemeinde, und die Pforten der Hölle, sie sollen und sie werden sie nicht überwältigen. Das ist so gut zu wissen. Der Herr hat mir ein Wort aufs Herz gelegt zu Beginn des neuen Jahres, ein Wort, das uns sicher allen sehr vertraut ist, das mir aber doch geholfen hat, in all den Jahren mir geholfen hat und mir so viel Trost, so viel Geborgenheit geschenkt hat. Ein Wort aus dem Alten Testament, ein Wort des Königs Davids aus Psalm 31. Ich lese nur einen Teil dieses Verses, dort sagt David im Psalm 31, 15, 16a, ich aber, Herr, sagt er, ich vertraue dir. Ich sage, du bist mein Gott. In deiner Hand steht meine Zeit. Oder eine andere Übersetzung sagt, in deiner Hand steht mein Geschick. Oder noch eine andere Übersetzung sagt, was aus mir, aus dir wird, liegt in Gottes Händen. Wie gut, wenn wir das wissen dürfen. Meine Zeit, mein Leben steht in Gottes Hand. Verstehen wir, Zeit ist mehr als die Minuten auf meiner Uhr, die unaufhörlich dahinrinnen. Zeit, das ist unser Leben, das ist mein und dein Leben. Zeit ist alles, was mir begegnet, was mir geschieht, was ich an Leid und Freud erfahre, oft ganz zufällig, ohne dass ich es wenden kann, was ich an Glück und Unglück erlebe, und all das steht in Gottes Händen. Ich las einen Brief, den ein Pfarrer 1944 aus Russland an seinen Sohn in Deutschland schrieb. Er schrieb in diesem Brief, ein schwerer Morgen steht uns bevor. Ich weiß nicht, was er uns bringen wird. Viele Panzer stehen vor unserem Abschnitt. Wir sind nur noch ein kleiner, kümmerlicher Haufe. Wie lange werden wir diesen Brückenknopf noch halten können? Ich gehe schweren Herzens durch die müden Reihe. Was soll ich meinen Männern sagen? Wie soll ich ihre Herzen aufrichten? Womit kann ich ihnen Zukunft Mut machen? Ein Wort geht mir nicht aus dem Sinn. Ich sage mir dieses Wort immer wieder selbst. Und ich sage es auch meinen Kameraden. Es heißt, es kann dir nichts geschehen, denn was Gott hat ersehen und was dir nützlich ist. Und das schreibe ich jetzt auch dir, meinen Sohn, es kann dir nichts geschehen, denn was Gott hat ersehen und was dir nützlich ist. Ich bin so dankbar, schreibt er weiter, dass ich in der Hand Gottes sein darf. Und wenn ich falle, darfst du, mein Sohn, wissen, dass Gott in der Schlacht einhergeht, wie ein Riese so groß, wie ein Vater so gut und wie ein Engel so hell und so klar. Er nimmt euch keinen Vater, ohne euch selbst Vater zu sein. Daran halte dich. Was auch immer kommen mag, ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdenleid, nicht Erdentand soll mich von dir vertreiben. Wie reich, wie beneidenswert reich ist ein Mensch, der sich selbst und sein Leben ganz in Gottes Hand gelegt hat. Und der jetzt nun ganz getrost jeden Tag seines Lebens aus Gottes Hand nehmen darf und weiß, alles, was mir begegnet, kommt letztlich von Gott, geht an Gott vorüber. Und all das, was Gott für mich zugedacht hat, das alles wird letztlich auch zu meinem Wohl dienen, wenn ich mich recht dazu stelle. Er weiß, ein Vater waltet über mich, ein Vater, der mich liebt. Meine Zeit, mein Schicksal, wenn wir dieses schreckliche Wort gebrauchen wollen, aber es gibt kaum ein besseres deutsches Wort, steht in Gottes Händen. Es muss eine schwere Zeit gewesen sein im Leben des Königs Davids, als er diesen Psalm dichtete. Er sah sich von mächtigen Feinden umgeben, die ihn auflauerten und ins Verderben stürzen wollten, Feinden von außen und Feinden von innen. Er schreibt ganz offen davon in diesem Psalm. Ich möchte hier nur einige Verse zitieren. Dort heißt es, mir ist Angst, so bekennt hier David. Mir ist Angst, wir dürfen es auch gerne zugeben. Vor Gram zerfallen mir Augen, Seele und Leib. In Kummer schwindet mein Leben dahin, meine Jahre vergehen vor Seufzen. Meine Kraft ist ermattet in meinem Elend, meine Glieder sind zerfallen. Zu Spott bin ich geworden meinen Feinden, ein Hohn den Nachbarn, ein Schrecken den Freunden. Wer mich auf der Straße sieht, flieht vor mir. Meine Feinde tun sich gegen mich zusammen, sie sinnen darauf, mir das Leben zu nehmen. Wenn man diese Worte so liest, dann wird man an Hiob erinnert. Dann meint man, Hiob hätte so etwas gesagt und er hätte jetzt auch ein Recht, so etwas zu sagen, aber doch nicht David. Doch diese Worte stammen vom König David, so lesen wir es in der Bibel. Auch er also kennt das. Auch er kennt, von innen und von außen angefochten zu sein. Auch er kennt die Angst, die dann aufsteigt in unserem Herzen. Auch er weiß um die Anfechtungen. Eine schlimme Lage. Da kann einem schon der Mut entfallen. Doch David überlässt sich nicht der Verzagtheit. Im Gegenteil, er sagt, ich aber, und das ist immer wieder, dass wir dieses Aber finden, ich traue dir. Ich sage, du bist mein Gott. Du hast mein Leben in deine Hand genommen. Mein Leben, mein Geschick, mein Schicksal, es steht in deiner Hand. Verstehen wir mein Leben in Gottes Hand. Wie gut und wie schön ist es, wenn ein Mensch das sagen kann. Da muss man natürlich loslassen. Man muss loslassen können, sein Leben, sich selber, seine eigenen Wünsche loslassen können in die Hand Gottes. Und wie gut, wenn es uns gelingt, wenn wir loslassen können, wenn wir nicht uns gefangen nehmen lassen, sondern wenn wir Gott vertrauen können. Manchmal werden wir gefragt, wo werdet ihr denn sein, wenn ihr jetzt in Erkelenz ausziehen müsst? Wir haben bis Sommer versprochen, dort zu sein, und dann wird jemand anders kommen. Dann werden wir ausziehen müssen. Wo werdet ihr hinkommen? Ich sage, wir haben kein Haus, aber Gott weiß es. Und das ist so gut, in Gottes Hand zu sein. Es ist so sicher, so geborgen zu sein und so frei zu sein, für das, was Gott einem schenken und zumessen will, wo Gott einem haben will. Ich bin nicht Spielball in der Hand eines blinden Schicksals. Ich bin auch nicht in den Händen von Menschen, von Mächtigen oder von Bösen oder von guten Menschen. Ich darf in der Hand Gottes sein. Ich möchte mich nicht abhängig machen von Menschen, nicht abhängig machen von menschlichen Organisationen und selbst von Gemeinden. Ich möchte in der Hand Gottes bleiben. Und so bekennt er hier dann auch vom Vers 5 an, sagt er, du, Herr, du bist mein Fels, auf dem ich stehe, und meine Burg, um deines Namens willen, nicht weil ich es verdient hätte, aber um deines Namens willen führst du mich und wirst mich leiten. Du wirst mich befreien aus dem Netz, das sie mir heimlich legten. Ich will jubeln über deine Huld, denn du bist mit meiner Not vertraut. Wie entspannt kann man doch sein, wie geborgen, wenn man das weiß. Du bist mit meiner Not vertraut. Die Not, die ich empfinde, erlebe, das ist dir nicht verborgen. Du weißt darum. Du hast mich nicht preisgegeben, sagt er. Du hast meine Füße weiten Raum geschenkt. Du hältst mich aufrecht, so dass ich stehen darf, inmitten der Wogen, inmitten der Kämpfe aufrecht stehen darf, wie ein Königskind. In allen Widrigkeiten, gehalten, gestärkt durch die Hand Gottes. Ja, wir sind zu beneiden, wenn wir das sagen können mit David, meine Zeit steht, Herr, in deinen Händen. Doch schauen wir uns das ein klein wenig näher an. Drei Gedanken sind mir dabei wichtig geworden. Zuerst, die Zeit ist ein mir anvertrautes, ein geschenktes Gut. Es ist mir geliehen für das Leben in dieser Welt. Ich muss zunächst feststellen, dass der Ausdruck meine Zeit sehr unscharf ist. Es erweckt den Eindruck, als gehörte die Zeit mir, als wäre die Zeit mein Eigentum, als könnte ich über diese Zeit, meine Zeit verfügen, wie ich will, als könnte ich mir die Zeit zumessen, wie ich sie haben möchte. Ich kann nicht über die Zeit verfügen, auch nicht über meine Zeit. Spätestens dann, wenn der Tod an unsere Türe klopft, dann merken wir, dass wir nicht Herren sind unserer Zeit. Es war zu Weihnachten, am Heiligabend hatten wir einen gesegneten Gottesdienst und ein Bruder saß im Kreis seiner Familie zusammen, ein Bruder, der sogar ein paar Tage jünger ist als ich. Und dieser Bruder beim Abendessen sackte zusammen und war nicht mehr auf dieser Welt. Er lief blau an. Der Schwiegersohn stand daneben und der machte sofort Herzmassage und Mund-zu-Mund-Beatmung und es gelang ihm, ihn wieder zum Leben zurückzuholen. Und doch merkt man in diesem Augenblick, das Leben, das ist letztlich nicht in unserer Hand. Ein mächtiger König soll einmal zu seinen Dienern gesagt haben, als er auf dem Sterbebett lag, mein Königreich für eine Handvoll Zeit. Aber mit all den Schätzen seines Königsreiches, mit all der Macht, die er als König angehäuft hatte, die er in seiner Hand hielt, konnte er sich nicht eine Handvoll Zeit kaufen. Die Zeit ist nicht käuflich. Die Zeit können wir uns nicht verdienen. Wir haben auch kein Recht darauf. Wir können sie nicht einfordern. Die Zeit wird uns geschenkt. Geschenkt, um etwas in dieser Welt zu werden, für die Ewigkeit. Ein Dichter sagt es einmal so, Zeit ist Gnade, Gnade zum Leben, Gnade zum rechten Tun. Zeit ist Gnade zum Dasein für sich selbst, aber besonders für andere, sagt der Dichter. Auch Gnade zum Ruhen, Zeit ist Gnade zum Leben und vor Gott zu stehen. Gnade, auf ihn zu hören, zum Warten und zum Gehen. Zeit ist Gnade, um Gutes tun. Gott hat die Zeiten in Händen, auch deine Lebenszeit. Bist du am Zeitenende zu sterben, vor Gott zu stehen, bereit? Eine wichtige Frage. Zeit ist Gnade zur Umkehr, Zeit zum Neubeginn. Zeit ist Gnade zum Leben für Jesus. Das ist der Sinn. Uns allen ist Zeit gegeben. Ein Jahr hat 365 Tage. Und noch viel mehr Stunden. Wie viele Stunden? 8.780 Stunden. Und 523.600 Minuten und 31.536.000 Sekunden. Eine gewaltige Summe ist uns anvertraut, jedes Jahr wieder aufs Neue. Ein wertvolles, ein kostbares Geschenk. Doch die Zeit läuft dahin, sie verrinnt. Sie geht dahin wie ein Strom, sie fließt unendlich weiter. Wir können sie nicht anhalten, wir können sie nicht aufhalten, auch wenn wir gerne manche Stunden anhalten würden. Wir können sie nicht anhalten, wir können sie auch nicht zurückholen. Was geschehen ist, das Wort, das gesprochen ist, das Leben, das gelebt ist, können wir nicht noch einmal leben. Es geht dahin, unaufhörlich dahin. Wir können die Zeit nicht horten, nicht einwecken und dann oder in Eisschrank stecken und dann rausholen, wenn wir sie brauchen. Sie geht unaufhörlich dahin. Wir können die Stunden, die wir vertan haben, vergeudet haben, die wir mit falschen Dingen beschäftigt haben, wir können sie nicht ungeschehen machen. Und darum gilt es, auf die Mahnung des Wortes Gottes zu achten, weise mit der Zeit umzugehen, die Zeit auszukaufen, denn es ist kostbare Zeit. An der Zeit hängt das Gewicht der Ewigkeit. Wir können in dieser Zeit die Ewigkeit gewinnen, ja, uns für die Ewigkeit vorbereiten. Ein Mann Gottes sagte, die Zeit, das Leben in dieser Zeit ist ein Ankleidezimmer für die Ewigkeit. Hier haben wir uns zu kleiden, damit wir einmal im hochzeitlichen Kleid dort bei Gott stehen dürfen, damit wir gekleidet sind in Reinheit und Liebe und im Glauben, gekleidet sind, wie Gott es haben will. Dazu ist uns die Zeit gegeben und jedem zugemessen. Eine Zeit ist uns anvertraut als ein unschätzbares, wertvolles Geschenk. Doch die Zeit ist nicht nur ein Geschenk, die Zeit ist auch unser Leben. In der Zeit läuft unser Leben ab. Wie sagt der Dichter doch, Zeit ist Gnade zum Leben, zum Gutes tun. Nimm dir Zeit für die Dinge, die du einmal in deinem Leben wiederfinden möchtest. Nutze die Zeit, um die Früchte zu bringen, die du einmal im Himmel haben möchtest. Jemand sagte einmal, streue in die Furchen der fliehenden Zeit Samen für die Frucht, für die Ewigkeit. Streue Samen hinein, wir werden in Ewigkeit keine andere Frucht ernten, als die, die wir in dieser Zeit gesät haben. Und das wird sicher für viele Menschen ein böses Erwachen geben, wenn sie ernten, was sie gesät haben. Wie vieles wollten sie dann gerne aus ihrem Leben ausrotten, doch dann wird es nicht mehr möglich sein. Streue in diese Zeit Samen zur Frucht für die Ewigkeit. Nimm dir Zeit für Gott. Nimm dir Zeit, freundlich zu sein. Viele Christen scheinen das vergessen zu haben. Das war für uns dort in Kanada ein besonderes Erlebnis. Die Menschen dort sind freundlich. Das merkt man, wenn man dann wieder in Deutschland kommt. Die sind hier gehetzt, gejagt, von einem Termin auf zum anderen. Man trifft so wenig freundliche, wirklich freundliche Menschen. Nimm dir Zeit, freundlich zu sein. Nimm die Zeit zum Leben. Sie geht so schnell dahin. Nimm dir Zeit für die Dinge, die du als wertvoll erachtest. Es liegt also in unserer Verantwortung, was wir mit unserer Zeit machen, welche Dinge wir in unserer Zeit tun, womit wir unsere Zeit füllen. Wir können unsere Zeit mit Sinn oder auch mit Unsinn füllen und man ist oft erschüttert, mit welchen schrecklichen Dingen Menschen ihre Zeit füllen. Wir können in dieser Zeit Gutes tun und wir können viel Gutes tun. Wir können aber auch nur an uns denken und Böses tun. Wir können unsere Zeit mit nichtigen Dingen füllen oder auch mit wertvollen himmlischen Dingen. Und womit wir unsere Zeit füllen, das füllt dann auch unser Leben. Das werden wir. Das prägt sich aus in unserer ganzen Persönlichkeit, in unserem ganzen Sein. Oft hören wir die Klage, ich habe keine Zeit. Doch das ist ja eigentlich gar nicht wahr. Denn wir alle haben 24 Stunden am Tage Zeit. Ob wir König sind oder Bettler. Ob wir Kinder sind oder Greise. Wir alle haben 24 Stunden Zeit. Die Frage ist nur, wofür geben wir diese Zeit aus? Wir sollten niemals sagen, dafür habe ich keine Zeit. Vielleicht sollten wir sagen, für diese Dinge nehme ich mir keine Zeit. Dafür ist mir die Zeit zu kostbar. Mit diesen Dingen will ich meine Zeit nicht verbringen. Ein vielbeschäftigter Mann, der einen großen Betrieb leitete und von allen Seiten immer wieder gefragt wurde. Er wurde einmal gefragt, wie findest du bei der Fülle deiner Arbeit, wie findest du überhaupt noch Zeit für deine Familie? Und dann sagte er zu ihm, ich finde keine Zeit für meine Familie. Aber ich nehme mir Zeit. Die Familie ist mir zu kostbar, so wertvoll. Dafür nehme ich mir immer Zeit. Verstehen wir, was ist in unserem Leben, was ist uns wirklich wertvoll? Dafür wollen wir uns Zeit nehmen. Jesus sagte es einmal so, er sagte, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wir können auch sagen, wo euer Schatz ist, wo dein Schatz ist, dafür findest du auch Zeit. Dafür hast du auch Zeit. Wie viele Menschen leben ihre Hobbys, sie pflegen ihre Hobbys und sie haben auch immer Zeit dafür. Auch selbst der noch so beschäftigte Manager hat Zeit für seine Hobbys. Oder für den Sport oder was es auch sei. Wo euer Schatz ist, sagt Jesus, da ist euer Herz. Und wenn Jesus euer Schatz ist, dann habt ihr auch Zeit für Jesus. Dann werdet ihr euch Zeit nehmen für Jesus, selbst wenn der Tag noch so beschäftigt ist. Und je mehr Jesus euer Schatz ist, je mehr werdet ihr euch Zeit für Jesus nehmen und je mehr Zeit ihr euch für Jesus nehmt, umso mehr wird Jesus euer Schatz werden. Umso mehr werdet ihr euch Zeit nehmen zum Gebet, Zeit nehmen für die Bibel. Meine Frau und ich, wir haben uns wieder vorgenommen, dieses Jahr durch die Bibel durchzulesen, da muss man schon dranbleiben. Und wenn ihr Jesus liebt, werdet ihr euch Zeit für die Bibel nehmen. Dann werdet ihr auch Zeit nehmen für die Gottesdienste. Dann wird es euch gehen, wie Jesus sagte, muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist. Ich muss einfach da sein. Ihr werdet euch Zeit dafür nehmen. Jesus sagte einmal, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes. Wenn das Reich Gottes unser Schatz ist, dann werden wir zuerst danach trachten. Und dann wird uns auch alles andere zufallen. Man kann das erleben. Man kann das vorher nicht ausrechnen. Manche Menschen meinen, sie kommen zu kurz, wenn sie zuerst an das Reich Gottes denken. Manche Menschen meinen, das wird da nicht reichen, was dann auch übrig bleibt in ihrem Leben an Zeit und Kraft und Geld. Doch das wird reichen. Du darfst es erfahren. Es wird dir zufallen und dein Herz wird dabei glücklich werden und du wirst frei. Nein, Gott wird nicht alles Schwere von uns fernhalten. Wir werden manchen Weg gehen müssen, den wir uns sicher nicht selber ausgesucht hätten, wo wir manchmal ganz gewaltig ins Schleudern kommen. Manchmal geht es auch durch die Fluten. Und manchmal steigt das Wasser bis zum Hals und manchmal noch höher. Jesus hat uns niemals und nirgends gesagt, dass uns kein Leid begegnen wird. Aber was er uns versprochen hat, ist, dass er bei uns ist. Wir können ihn immer haben, wenn wir ihn haben wollen. Wenn wir uns im Leid nicht in unser Leid eingraben und uns nur noch mit dem Leid beschäftigen, sondern wenn wir auch da Augenblicke finden, um zu Jesus zu blicken. Man kann ihn immer haben, wenn man ihn haben will. Was uns immer auch begegnen mag, nichts und niemand wird uns dann von Jesus und seiner Liebe scheiden können. Und noch etwas. Je mehr wir uns mit Jesus beschäftigen, umso mehr werden wir Jesus ähnlicher werden. Umso mehr wird man Jesus sehen in unserem Leben. In Wort und Werk und allem Wesen singen wir in einem Lied, sei Jesus uns sonst nicht zu lesen. Schaut, wenn wir so auf den Kalender schauen, dann meinen wir, jeder Tag sei gleich. Doch das ist nicht wahr. Die Tage in unserem Leben sind nicht gleich. Es gibt Tage, da wir am Abend sagen würden, es wäre heute besser gewesen, ich wäre im Bett geblieben. Und es gibt Tage, die wir gerne festgehalten hätten, wo wir uns gewünscht hätten, die Sonne würde nie untergehen. Den Unterschied, da können wir oft nicht machen, ob am Tage Sonnenschein oder Regen ist, ob wir krank sind oder gesund sind, das steht oft nicht in unserer Hand. Aber es gibt andere Dinge, die wohl in unserer Hand stehen. Und das macht oft den Unterschied aus. Ob wir morgens schon mit einem Klagelied aufstehen und nur alles negativ sehen und herummörgeln an dieses und jenem und uns und anderen das Leben dadurch schwer machen, oder ob wir in allem Leid anfangen, Gott ein Loblied zu singen, das steht schon in unserer Hand. Ich habe Christen, die in tiefem Leid waren, Loblieder singen hören. Eine Schwester, denke ich noch, sie war, hatte keine Angehörigen und war sehr arm dran und lag dann im Altenheim und konnte nicht mehr sehr selber essen. Doch wenn ich sie besuchte, wenn ich fragte, welches Lied ich ihr singen sollte, dann sagte sie eine Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Sie hatte immer nur ein Strahlen auf ihrem Gesicht. Das macht den Unterschied. Nicht die Umstände unseres Lebens entscheiden letztlich und machen den Unterschied, sondern unser Herz. Wie weit wir Jesus in unserem Leben regieren lassen. Dann werden wir auch erleben, dass, wie Paulus es in Römer 8, Vers 28 sagt, dass uns alle Dinge letztlich zum Besten mithelfen müssen. Dass sie dazu dienen, dass unser Glück in Jesus immer größer wird. Das war mein zweiter Gedanke. Die Zeit, das ist unser Leben. Das Leben, das wir führen in dieser Welt. Und nun komme ich noch zu einem dritten Gedanken, und da liegt die Betonung auf seinen Händen. Meine Zeit steht in seinen Händen. Auch das ist unscharf ausgedrückt. Man könnte leicht zu der Überzeugung kommen, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Es kommt doch alles so, wie es kommen muss. Ich habe letztlich gar keine Möglichkeit, das zu verändern. Viele glauben das. Meine Zeit steht in seinen Händen. Mein Leben ist von Ewigkeit her von Gott festgelegt. Gleich der Bahn, der Milchstraßen, da gibt es kein Entrinnen, kein Abweichen. Ich bin davon überzeugt, wer so denkt, der lebt im Irrtum. Gott hat uns sehr wohl einen freien Willen gegeben. Es liegt sehr wohl an unserer Entscheidung, wie unsere Tage verlaufen und nicht. Er lässt uns auch unseren Willen tun. Er lässt uns unseren Willen. Er lässt uns auch Böses tun. Er lässt uns auch in Sünde fallen, wenn wir es wollen. Er lässt es zu, weil er unseren Willen respektiert. Er lässt uns auch anderen, unseren Nächsten Böses tun. Er könnte es verhindern, aber er tut es nicht. Weil er uns als freie Persönlichkeiten erschaffen hat und weil er uns als Persönlichkeiten achtet und respektiert. Auch in diesem Jahr lässt er uns Böses tun, wenn wir Böses tun wollen. Er lässt es geschehen. Es liegt also doch auch an unserer Entscheidung. Dabei aber sind wir nicht souverän. Wir sind nicht die Herren unseres Lebens und meinen und denken, dass wir alles tun können, was wir wollen. Wir haben eigentlich nur eine Wahl. Wir haben die Wahl, die jeder Mensch von uns wieder treffen muss. Ob wir ein Kind des einen Herrn oder ein Knecht des anderen sein wollen. Ob wir unserem himmlischen Vater gehören und vertrauen wollen und ihm folgen wollen, oder ob wir uns selbst und unseren eigenen Neigungen und Wünschen leben wollen, unseren eigenen Wünschen und Trieben leben wollen. Wir haben nur die Wahl, ob wir Ja sagen wollen zu Gott und seinen Wegen oder ob wir unsere eigenen Wege wählen wollen. Ob wir uns von Gottes Wort leiten lassen wollen oder von unseren eigenen Wünschen, ob wir mit Gottes Hilfe gegen die Sünde kämpfen wollen oder ob wir uns der Sünde übergeben, uns von der Sünde treiben lassen wollen. Die Wahl haben wir. Und welchem Herrn wir wählen, Gott oder den Gegenspieler, den Teufel, das wird den Unterschied ausmachen in unserem Leben. Das wird man sehen. Das wird unser Leben bestimmen, unser Handeln bestimmen, wird auch unser zeitliches und ewiges Schicksal bestimmen. Wir werden dem ähnlich, dem wir erwählen, Gott oder dem Teufel. Und einmal kommt die Stunde, da müssen wir Rechenschaft abgeben. Von allem, was wir getan haben, von jedem Wort, das wir gesprochen haben, besonders auch, wo wir uns freiwillig entschieden haben für die Sünde oder auch für den Teufel. Darum wähle Jesus und sein Licht. Alles andere wird dir nicht helfen, selig zu werden und glücklich zu werden. Diese Wahl muss ein jeder Mensch ganz persönlich in seinem Leben treffen. Ich kann sie nicht für dich und du nicht für mich. Schon was du mit dem heutigen Tag anfängst, musst du entscheiden. Wir Menschen sind keine Marionetten, die einfach von Gott hin und her bewegt werden, wie Gott es haben will. Gott hat uns zu freien Persönlichkeiten geschaffen und achtet unseren Willen. Er respektiert uns. Und wenn wir ihm dienen wollen, dann brauchen wir ihn. Unser eigener Wille ist viel zu schwach. In eigener Kraft werden wir es nicht schaffen. Wir brauchen dann seine Hilfe. Jeden Tag, jede Stunde. Doch er schenkt sie uns. Wir können ihn haben, wenn wir ihn haben wollen. Dann brauchen wir seine Hand, die uns hält in dem Strudel der Versuchungen dieser Welt. Dann brauchen wir die Gnade, die uns stark macht im Kampf gegen das Böse, das ja in vielerlei Gestalt auf uns wartet und oft sich verstellt wie ein Engel des Lichts. Verstehen wir, meine Zeit, mein Schicksal, ich habe es in der Hand und doch steht es in Gottes Händen. Ich brauche ihn. Jesus sagt es einmal so, er sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir können auch sagen, niemand kommt zum Himmel, denn durch mich. Wir können auch weiter sagen, niemand kann in dieser Welt für den Himmel leben. Niemand kann in der Welt ein wirklicher Christ sein. Niemand kann in dieser Welt den schmalen Weg gehen. Niemand kann das aus sich selber. Wir können es nur, wenn er uns Kraft gibt. Und er wird uns Kraft geben, wenn wir es wirklich wollen. Ich habe als Prediger in vielen Ehestunden mit Eheleuten gesprochen, die Probleme hatten in ihrer Ehe. Manchmal waren es große Probleme. Manchmal musste ich dazwischen treten, damit sie sich nicht gegenseitig noch zerfleischt hätten. Doch ich habe es erlebt, jedes Problem ist lösbar, wenn beide wollen. Doch wenn einer irgendwann nicht mehr will, dann gibt es keine Hilfe. In welche Lage du auch hineinkommst, vor welchen Schwierigkeiten du auch stehst, in welchen Versuchungen du auch stehen magst, wenn du Gott dienen willst, dann wird Gott dir helfen. Und wenn du fällst, wird Gott dich wieder aufrichten. Schwierig wird es, wenn du einmal nicht mehr willst. Dann kann auch Gott dir nicht mehr helfen. Ich möchte zum Schluss noch ein Lied für uns aufklingen lassen. Ein Lied, das ich sehr gerne singe, das ich liebe. Dieses Lied beginnt mit der Frage, wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen zerbrechen? Ich glaube, manchmal stehen wir Menschen vor der Frage, wie tief kann es noch hinabgehen. Manchmal werden ja Menschen tiefe Wege geführt. Und manchmal denkt man, tiefer geht es eigentlich gar nicht mehr. Tiefer kann kein Mensch mehr. Das kann kein Mensch mehr tragen, nicht mehr aushalten. Tiefer ist einfach unmöglich. Und dann erleben sie doch, es geht noch tiefer. Ich staune manchmal, was Menschen alles ertragen und durchstehen können. Und dann in den Tiefen. Der Dichter sagt es so, wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt? Und dann sagt er, nie tiefer als in Gottes Hand. Wer einmal ganz unten, tief unten war, der hat es erlebt, dort sind Hände, die uns tragen. Auch wenn wir uns selber nicht mehr halten können, auch wenn wir selber gar nicht mehr beten können, auch wenn wir selber meinen, ins Unendliche zu stürzen, da unten werden wir aufgefangen, da sind Hände, die uns tragen. Und ich bin überzeugt, so mancher wäre heute Morgen nicht hier, wenn Gottes Hände ihn nicht durchgetragen hätten durch manche Tiefen. Oder wie es Mose ausgedrückt hat, unter uns sind ewige Arme, die uns tragen. Der Liederdichter fragt weiter, er fragt, wie weit kann ich laufen in dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Wie schlüpfrig ist oft der Boden dieser Welt. Man sucht Halt und findet doch keinen Halt. Man weiß nicht, wie man sich stellen soll, wo man Halt finden soll, wie man sich entscheiden soll in diesen und jenen Fragen. Man sucht einen festen Halt und findet doch nicht. Wie weit muss ich laufen, um sicheren Boden zu finden, um einen Halt zu finden, wo ich feststehen kann, in der Gewissheit, das ist das Rechte, was ich tue. Der Liederdichter sagt hier, nie weiter als in Gottes Nähe. In der Nähe Gottes finden wir Halt. Je näher wir Gott zu Gott kommen, je mehr werden wir gehalten. Und je mehr werden wir erkennen, was gut und böse ist, je mehr werden wir festen Grund unter unseren Füßen haben. Und er fragt noch weiter, wie frei kann ich werden? Man hält sich für frei und hört doch nicht auf, sich zu binden. Hier sehen wir junge Menschen, wenn ich da in Heiderbach runtergegangen bin von meiner Wohnung in mein Büro, dann ging ich an die Schule vorbei und dann sah ich da 16-, 17-jährige Mädchen mit Zigaretten in dem Mund und standen sie dort am Weg. Wenn man sie fragt, dann sagen sie, oh, das kann ich doch tun, ich kann das lassen, ich bin frei. Aber wie lange sind sie frei? Sie hören nicht auf, sich zu binden. Morgen sind sie gebunden und kommen nicht mehr los. Und viele andere Dinge auch. Ich war in Kanada. Viele Geschwister, die ja auch aus Wolinien kommen, nach dem Krieg, sind sehr reich geworden dort. Manche sind Millionäre. Sie haben Geld. Doch das Geld hat sie. Sie hören nicht auf, sich zu binden. Wer hält mich frei? Wer macht mich frei? Wie werde ich frei? Wie kann ich den Verlockungen dieser Welt widerstehen? Wie kann ich frei bleiben? Wie kann ich mein Herz frei halten für Gott, dass mich die Dinge dieser Welt nicht binden? Ich möchte doch frei sein. Jeder von uns möchte frei sein. Wie viele Menschen sind gebunden an ihr Ich, an ihr Recht haben? Und sie müssen Recht haben, sonst werden sie nicht glücklich. Müssen das letzte Wort haben, obwohl sie wissen, dass sie damit ihre eigene Ehe, ihre Familie zerstören. Wie werde ich frei? Wer hält mich frei? Der Dichter sagt in diesem Lied, nie freier als in Gottes Hand. Wie reich ist der Mensch, der sich loslassen kann und sich Gott übergeben kann. Ob ich jung bin oder alt bin, dann kommen die Sorgen um das Morgen, wie wird das werden, wenn ich alt bin, wenn ich krank bin, wie werde ich durchkommen, wenn die Rente nicht reicht. Nie freier als in Gottes Hand. Wenn ich in seine Hand geborgen bin, dann bin ich wirklich frei. Und ich erlebe es mit meiner Frau. Gott enttäuscht uns nicht. Es lohnt sich. Bleibe nur treu. Bleib treu, haben wir es gesungen. Es lohnt sich auch für dich, nie freier als in Gottes Hand. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Es liegt wieder in deiner Hand, was du mit deiner Zeit machst, mit deinem Leben. Mit den Tagen, die Gott dir gibt, mit den Stunden, die Gott dir anvertraut. Es liegt in deiner Hand. Und einmal wird der Herr kommen. Und dann werden wir vor ihm stehen. Und dann wird der Herr zu denen, die zur Rechten stehen, sagen, ich bin krank gewesen. Und du hattest Zeit für mich. Du hast mich besucht. Du hast mir zugehört. Hast mein Leid mit mir geteilt. Ich bin gefangen gewesen und du bist zu mir gekommen. Du hast dir Zeit genommen für mich. Und der Herr wird sagen, was du getan hast, eines deiner die geringsten Brüder, wofür du dir Zeit genommen hast, das hast du mir getan. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Amen.